Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. Staffel 3 der Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke.
So, ich würde gerne mal von dir wissen, wann du oder empfindest du manchmal Eifersucht oder Neid?
Gegenüber meinen Babys schon, also meinen Geschwistern, ja, manchmal.
Und worauf bist du dann eifersüchtig oder neidisch?
Dass auf sie vor allem geachtet wird, also auf die Babys. Also, ja.
Am Anfang war ich total eifersüchtig. Auf ihre Ex-Freundin, wenn sie mir erzählt hat, sie trifft sich mit der. Wir haben noch nicht in einer Stadt gewohnt, als wir uns kennenlernten. Und haben erst 2,5 Jahre Fernbeziehung gehabt. Da war ich schon total eifersüchtig. Gleichzeitig weiß ich, dass sie sich die Sorgen machte, dass wenn ich bin dann zu ihr gezogen nach 2,5 Jahren. Sie dachte dann, ich war nun sozusagen in meinem Coming-out wenig Erfahrung. Und sie dachte dann, okay, jetzt kommt sie in meine Stadt, fängt hier an weiter zu studieren, lernt dann an der Uni die ganzen anderen Frauen kennen und vorbei. Hm. Das konnte ich gar nicht verstehen, weil es war für mich so klar, dass wir zusammengehören. Und dass das nicht passieren wird.
Also mit meinem, wie gesagt, anderen Beziehungspartner bin ich ja auch oft im Austausch über diese Gefühle, weil wir eben nicht immer bei denselben Sachen dabei sind, bei denselben Events und dann immer so ein bisschen Fragezeichen im Raum sind, ob es da irgendwie interessante Personen gab und wenn ja, welche und warum. Was ja schon in Richtung Eifersucht gehen könnte, ne? Oder Kontrolle, wie du es gerade angesprochen hast. Aber dann will man dann doch wieder irgendwie so ein bisschen sagen, okay, nee, komm, das ist jetzt irgendwie zu viel. Da will ich jetzt auch nicht irgendwie zu... Der Mensch will ich jetzt nicht sein, der das jetzt hier irgendwie die ganze Zeit überprüfen möchte oder so, ne?
Und damit ein übertrieben fettes Hello fucking back again zum atemberaubenden, pandemieüberbrückenden, zum Streit und zur Versöhnung, zum Nachdenken und Aufbegehren anregenden Podcast. Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke. Wir befinden uns mittlerweile schon in der dritten Staffel unserer Podcast-Reihe, in welcher wir uns mit dem alles umfassenden Komplex
Beziehungen
ganz genau, auseinandersetzen. Und da haben wir wieder ganz viele unterschiedliche Personen befragt und uns angehört, was sie rund ums Thema Beziehungen so zu sagen hatten.
Ja, genau. In Staffel 1 im Übrigen hatten wir 20 Frauen auf einer Mutter-Kind-Kur im Gespräch und in Staffel 2 waren es 20 Männer, denen wir an unterschiedlichen Orten das Aufnahmegerät unter die Nase gehalten haben. Und grob gefasst ging es in Staffel 1 um die Frage nach dem Frausein in dieser Gesellschaft und in Staffel 2 um Männlichkeit und männliche Perspektiven. Und wenn ihr genauere Infos darüber haben wollt, dann solltet ihr am besten selbst mal reinhören.
Denen, die uns schon länger folgen, ist vielleicht auch wieder aufgefallen, dass ich, Lotte, heute am Anmoderieren war und bin. Mhm. Demnach ist klar, dass es irgendwas ganz Besonderes geben muss, da ja normalerweise Eva immer diesen Part übernimmt.
Oh, und was ist diesmal der Anlass, Lotte? Sag es uns.
Also der Anlass ist, dass ich, und wer die letzte Folge gehört hat, weiß vermutlich schon Bescheid und in dem ersten Interviewauszug, was ihr gerade am Anfang der Folge gehört habt, klang es auch schon so ein bisschen an, das war nämlich mein Kind, was sich da geäußert hat. Ja, ich bin mittlerweile Mutter von 3 Kindern, denn am 20. Oktober habe ich 2 kleine, ganz süße Babys geboren und bin seitdem eine sehr übermüdete, aber auch sehr glückliche dreifache Mutter. Ja, das hätte ich auch nie gedacht, dass das mal so sein wird. Aber genau, es ist schön und anstrengend.
Ja, es ist eben Arbeit und Liebe.
Genau, ja. Deswegen gab es auch eine kleine längere Pause, Wochenbett und krankheitsbedingt. Das hatten wir ja aber auch in der letzten Folge schon anklingen lassen.
Genau, aber bevor sich dieses lange Pausieren in eine wirklich ernstzunehmende Revolte-Beziehungspause verwandelt, machen wir jetzt mal straight weiter, auch um euch eine kleine Auszeit von Corona zu gönnen. Ja, so sind wir. Genau, alle 2 Wochen also wieder eine Folge ab jetzt. Seid bereit.
Juti, dann würde ich sagen, schießen wir mal los. Thema heute wird Folge 1 des Themenkomplexes Prozesse sein, also Prozesse in Beziehungen.
Genau, und um es noch konkreter zu machen,
Wir haben uns, wie ihr aus den ersten Interview-Auszügen jetzt sicherlich schon rausgehört habt, das Thema Eifersucht ausgesucht, auch weil es ein auffällig brisantes Thema bei den Interviewten war. Genau, und aus diesem Grund haben wir auch 2 Folgen zu dem Thema gemacht, weil wir einfach so viel Material hatten. Und weil es eben oft auch Anlass für Prozesse gegeben hat, weil übermäßige Eifersucht durchaus auch Grund für einen Bruch oder eine Beziehungspause oder eben sogar das Ende oder eine Transformation der Beziehung bedeuten kann.
Ich glaube, also wir hatten schon mal einen Moment, wo wir getrennt waren, vor 5 Jahren oder sowas.
Vor 6 Jahren.
Und da war die Ursache Verlust, Angst und Eifersucht und also das war der Grund irgendwie.
Ach, getrennt richtig, die Beziehung getrennt.
Genau.
Ja. Ah, er hatte schon eine Trennung.
Genau, also oder das heißt, ja doch schon, wo es einfach nicht so funktioniert hat, wie es bis dahin lief irgendwie, also wo ich gesagt habe, ich kann das so nicht weitermachen, irgendwie ist es zu krass für mich.
Das heißt, die Trennung hatte mit quasi deinen Verlustangsten zu tun und oder hat es auch so ein gewisses Kontrolle spielt im Spiel?
Ganz, ganz krass Kontrollzwang und ganz starke Eifersucht. Also wirklich unverhältnismäßig, ne? Und also ganz krasse Verlustangst auch. Und also ja, es war für uns beide sind super anstrengend. Da waren wir 4 Jahre zusammen. Und da hast du dann irgendwann gesagt, so, du bist ja irgendwie nicht mehr sicher, ob du mich liebst, oder?
Oha, ja. Wer kennt's nicht? Mhm. Eifersucht. Die Leidenschaft, die mit Eifersucht und Leidenschaft.
Wahnsinn.
Ja, den hat mal die Mutter eines Ex-Freundes von mir rausgehauen. Da war ich irgendwie 16. Und es war auch so die Hochzeit meiner Eifersuchtsgefühle und Probleme, obwohl ich schon auch sagen würde, dass sich das bei mir doch auch recht lange gehalten hat und eigentlich auch immer noch hält.
Ja, sag mal, würdest du sagen, dass du ein sehr eifersüchtiger Mensch bist?
Ja, leider schon. Also ich arbeite dran und ja, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber was ich dazu auch sagen muss, in den verschiedensten Beziehungen, also in romantischen Beziehungen, aber auch in Freundinnenschaften und ich habe das auch schon in Geschwisterbeziehungen empfunden. Und wie ist es bei dir? Also damals, heute oder überhaupt?
Ja, ich dachte eigentlich immer, dass ich überhaupt kein eifersüchtiger Mensch bin. Muss aber sagen, dass sich das gerade verändert. Und ich habe gerade sowas sehr Offenes am Laufen und hatte da jetzt vor kurzem eine Woche, wo er mit seiner romantischen Beziehung, also mit seiner anderen romantischen Beziehung, eine Woche allein verbracht hat. Und wo ich zum ersten Mal, glaube ich, richtig nachvollziehen konnte, was Eifersucht eigentlich ist und wie schwierig es auch ist, dagegen rational vorzugehen.
Mhm. Krass. Also ja, auch so dieses körperliche Gefühl, wenn man so merkt, dass der Puls richtig schnell wird und einem irgendwie wie übel wird und man gar nicht mehr da rauskommt und so Gedankenspiralen hat.
Ja, voll. Und also was ich eigentlich am schlimmsten fand oder finde, ist dieses Schamgefühl. So wenn einem so klar wird, krass, ich bin halt eifersüchtig und man hat aber den Anspruch, das nicht zu sein und traut sich dann vielleicht auch nicht mit der Person darüber zu sprechen, weil ja, und dann frisst es sich aber so richtig tief rein und mir ist dann halt auch klar geworden, was bei mir eigentlich so das Grundgefühl von Eifersucht ausmacht, weil das ist ja schon sehr unterschiedlich bei Leuten und bei mir ist es dieses Ding, dass ich Angst habe, zu kurz zu kommen, also dass ich einfach mehr Aufmerksamkeit will und das Gefühl habe, so insgesamt vernachlässigt zu werden und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das schon einfach was sehr Egoistisches und auch sowas ganz Kindisches ist, aber es ist vielleicht auch ein bisschen das Ding, weil ich weiß, dass das eben auch mit meiner Kindheit zusammenhängt, einfach weil das so ein ganz grundlegendes Gefühl war und meine Schwestern und ich halt auch einfach krass vernachlässigt wurden und ich glaube, daher kommt das halt.
Mhm. Ja, und das hatten wir ja auch in der letzten Folge, dass so in sehr, sehr nahen Beziehungen eben doch auch oft diese ganzen Issues, die man hat, so hochkommen und da auch nochmal anders verhandelt werden und einfach so andere Spiegelprozesse stattfinden. Mhm. Und man manchmal in diesen Beziehungen auch versucht, was zu heilen, Wunden zu stopfen, weswegen es eben auch nicht selten vorkommt, dass so Dynamiken entstehen oder dass man miteinander Dynamiken entwickelt, die so Dynamiken der Kindheit ähneln, wo es halt echt heiß hergeht.
Ja. Und also ich finde es richtig verrückt. Aber was würdest du sagen, womit hängt deine Eifersucht oder auch Eifersucht insgesamt zusammen? Also genau, ich meinte jetzt Aufmerksamkeit, aber es gibt ja schon, also ja, wie ist es bei dir?
Also Eifersucht würde ich sagen, hängt schon auch meistens oder oft mit so Besitzansprüchen zusammen. Und Besitz ist ja auch was, was viele genannt haben, beziehungsweise so dieses Sprechen vom Revier.
Wenn irgendwas so Besitz ergreifen wird, das geht gar nicht so, ne? Da bin ich auch richtig allergisch, so, ne? Als wäre eine Person ein Ding, was einem gehört oder so, ne? Oder ein Revier, was man markieren muss, richtig schlimm, so, ne?
Was weiß ich, wenn wir dann bei Partys sind oder bei irgendwelchen Events, wo ganz viel schwul-lesbisch ist. Und keine Ahnung, sie ist halt viel geselliger als ich und ist dann ständig mit irgendwelchen Menschen im Gespräch. Und manchmal komme ich dann an und dann ist das ein bisschen, als würde ich mein Bein heben. Ne? So, dann stelle ich mich nur einen Moment dahin. Und
ja, ich denke, dass das so eine Art Besitzanspruch ist. Du sollst mir gehören. Ich möchte, dass du nur Augen für mich hast, dass du ja, dass wir gegenseitig die Einzigen sind, dass es da nichts nebenher gibt, was das Interesse weckt. Und das ist sicherlich kein gutes Gefühl.
Ja, ich finde, diese Eifersucht, die sich so in Besitzdenken zeigt, also ich muss hier irgendwie meinen Anspruch klar machen, das schwingt ja auch schon so Konkurrenz mit. Und da finde ich es schon auch abgefahren, sich mal anzuschauen, auf wen man da eigentlich eifersüchtig ist.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich treffe mich mit meiner besten Freundin, dann ist das irgendwie kein Ding. Aber wenn ich sage, ich treffe mich hier gerade mit einem Tinder-Date, das ist mal blöd gesagt, ich bin noch nie bei Tinder gewesen, aber ich sage das jetzt mal als Beispiel, ne? Dann ist das ein Riesending. Ja. Weil selbst wenn man nicht mal Sex hat oder nicht mal knutscht oder so, ne, ist das irgendwie, hä, wieso? Ja, es werden schon Kategorien aufgemacht oder es werden schon Abstufungen getroffen.
Ja, und ich finde, hier zeigt sich schon auch so ein ganz klassisches Ding aus Patriarchat und Eigentumslogik, also so ein Konkurrenzdenken, das aber schon im Vorhinein auch normiert ist, also dass einem nur diese und jene Personen gefährlich werden könnten.
Ja, voll. Den Klassiker kennt man ja auch, wenn die Freundin oder beziehungsweise wenn eine Frau was mit anderen Frauen hat, dann ist es ja was ganz anderes, weil das ist ja nicht so real, es ist nicht so ernst zu nehmen und der Mann muss nicht konkurrieren gegen andere männliche Anwerber und ja, vielleicht ist Frau mit Frau auch mit ein bisschen Glück sogar ein bisschen erotisch.
Ja, dann haben alle was davon. Ja, aber genau, über diese Eigentumslogik hinter so einem Besitzdenken bei Eifersucht und warum das auch gar nicht so easy zu bewerten ist, beziehungsweise wie das auch mit Gesellschaft und Kapitalismus zusammenhängt und warum wir finden, dass sowohl Monogamie als auch Polyamorie schon als was Widerständiges betrachtet werden kann. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge nochmal ausführlich, also in der Polyamorie-Monogamie-Folge.
Mhm. Ja, und zu der Frage, was ich denke, was Eifersucht eigentlich so ausmacht. Also dieses Besitzding, das Bedürfnis danach, jemanden besitzen zu wollen, hat ja auch viel mit Kontrolle zu tun. Denn wenn irgendwas mir gehört, dann habe ich Sicherheit und Kontrolle drüber. Was sich ja zum Beispiel auch in Bindungsritualen, wie beispielsweise an einer Hochzeit oder irgendwie vielleicht sogar auch in der Anschaffung einer gemeinsamen großen Immobilie oder eben auch in so einer Art biologischen Bindung durch Kinder oder so, sich niederschlägt. Und dieses Besitzen wollen ist im Prinzip eine Form von Überkompensation. Und überkompensiert wird da meist, würde ich sagen, die eigene sehr starke Unsicherheiten, angeknackstes Ego, eine Verlustangst, keine Ahnung, was für Dinge da noch so dazukommen können. Aber ja, ich würde sagen, das liegt an der Überkompensation. Und da geht es eben um ganz unterschiedliche Ängste, Motive und so weiter.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube, manchmal ist es aber auch einfach ganz schwierig, da ranzukommen und es überhaupt zu fassen, worum es denn nun eigentlich geht.
Mhm. Ich meine, Eifersucht, wie gesagt, ist ja auch so ein Sammelbegriff für ganz viele Gefühle, die man so hat. Und wenn ich ehrlich bin, und ich habe ja heute auch zum Beispiel noch ein paar Sachen darüber gehört und so, und dann ist es eigentlich, es ist nicht unbedingt, dass ich dir nicht gönne, dass du irgendwie Beziehungen mit anderen hast, und eigentlich ist es für mich auch jetzt nicht gravierend, ob du jetzt mit jemand anderem eng befreundet bist oder mit jemand anderem Sex hast, aber es ist halt irgendwie dieses oft zum Beispiel ein Gefühl eben von nicht so wahrgenommen werden und so, wie ich mir das eigentlich wünsche, oder dass es immer wieder Situationen gibt, was ich ja auch oft gesagt habe, wo ich das Gefühl habe, ich muss immer irgendwie meine Bedürfnisse so vehement äußern und so durchboxen, dass ich sozusagen Gehör finde. Das ist passiert fast nie, dass das sozusagen einfach aus deinem Verständnis die Situation zum Beispiel erfasst und dann, ja, das ist ein bisschen gemein jetzt, das sozusagen, aber ist auch nicht so, aber so, weißt du, so, das einfach zu schildern, wie sozusagen sowas möglicherweise kommt.
Vielleicht bräuchte man hier vom Wording her noch eine stärkere Differenzierung. Ja. Also, gäbe es da so eine Art männliche Eifersucht oder Nicht-Eifersucht?
Nee, da müsste man vielleicht dann eben wieder also reingehen, was Eifersucht da bedeutet eigentlich. Also was ist denn das? Eben, da wird ja immer dann von so einem Cocktail an Gefühlen gesprochen. Was ist es? Wut? Es ist Neid? Es ist
also erstmal Verlassen sein? Also erstmal was Negatives, ein negatives Gefühl.
Genau.
Ja, und was hier jetzt gerade reinspielt oder was wir jetzt hier gerade gehört haben, ist ja zum Beispiel genau das, was ich auch erlebt habe. So das Ding irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit zu kriegen. Und für andere kommt Eifersucht eben zum Beispiel aus dem Gefühl, ausgeschlossen zu sein oder zum Beispiel auch aus so einem generellen Misstrauen.
Ging es jemals um Vertrauen gegenüber oder ist es ein ganz generelles Issue von dir gewesen, was du mit in die Beziehung getragen hast?
Ja, ich glaube, ich bin einfach mit so einem Riesenrucksack in diese Beziehung gegangen. In meiner Biografie ist einfach auch viel Scheiß passiert. Also Trennungskind irgendwie, Vater nicht anwesend. Da gibt es Dinge mit sexualisierter Gewalt in der Kindheit, in der Familie. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Dann, Beziehungen, die ich geführt habe zu Männern, wo ich betrogen worden bin. Ich bin mit einem Monster-Rucksack in diese Beziehung und und wusste einfach auch nicht, wie man das macht, so wie führt man eine Beziehung. Habe ich halt irgendwie erst so, oder haben wir miteinander gelernt, klingt jetzt blöd, wenn ich sage, habe ich von dir gelernt, wir haben es ja miteinander irgendwie gelernt, ne? Das war kein Misstrauen gegenüber, das war einfach generell die Überzeugung, dass Männern nicht zu trauen ist.
Ja. Auch ein Klassiker, einfach so krasse Scheißerfahrungen gemacht zu haben, dass man da gar nicht mehr rauskommt.
Und darüber haben wir bisher auch noch gar nicht geredet. Es gibt ja schon auch Fälle, wo Menschen sich eben ausgemacht haben, dass sie exklusiv und nur miteinander sein möchten und eben die eine Person die andere hintergeht und sich quasi nicht an diese Abmachung hält. Mhm. Und da geht es dann eben schon auch um Vertrauen und Vertrauensmissbrauch. Und da ist es schon auch klar, dass so eine Handlung was mit dem Vertrauen macht und dass es dann angeknackst ist und dass das auch eine Angst und eine Sorge begünstigen kann. Und dann ist eben schon die Frage, wie kommt man aus so einer Nummer wieder raus? Das ist häufig gar nicht so einfach.
Aber würdest du sagen, dass du quasi die Eifersucht auch ein Stück weit geschürt hast? Also wie, also sind...
Ja klar, auf jeden Fall. War ja nicht unbegründet irgendwo. Weil, also auf jeden Fall nicht darin begründet, dass irgendwie meine damalige Partnerin irgendwie hässlicher oder döver als andere ist, so, sondern das war ja total durch mein Ding. Aber klar habe ich sie geschürt, indem ich ja auch irgendwie ja auch Interesse an anderen Leuten hatte, ja, und dann am Ende ja auch fremdgegangen bin und eben auch das am Anfang eben auch nicht kommuniziert habe und damit war die Eifersucht total auch gerechtfertigt.
Ja, und das geht halt nicht klar. Aber an der Stelle finde ich, ist es schon auch wichtig, sich die Frage zu stellen, ist es nicht vielleicht auch Eifersucht, die ein Stück weit auch dafür sorgt, dass eben kein Raum dafür da ist, über Bedürfnisse zu verhandeln? Also gerade wenn Leute so krass eifersüchtig sind und darüber auch Kontrolle ausüben, weil dann die Partnerin oder der Partner eben schon auch Verlustangst hat, dass wenn man sagt, ey, ich hätte auch mal Bock mit jemand anders, die Person dann halt weg ist oder immer misstrauisch und es halt nur noch Konflikte gibt.
Ja, das ist auch ein Problem, was ich aus meiner eigenen Beziehung kenne, dass ich eben denke, dass ich teilweise ja mit meinen Ängsten eben teilweise auch so viel Druck ausgeübt habe, dass es schwer war für die andere Person, sich da mir gegenüber ehrlich zu zeigen in ihren Bedürfnissen, weil eben die Sorge war, okay, wenn ich das jetzt äußere, was kommt dann für eine krasse Reaktion, kann ich die aushalten oder nicht? Mhm. Aber ja, ich denke, da muss man irgendwie einen Weg finden, trotzdem, also das darf nicht abhanden kommen in einer Beziehung, ehrlich über die Bedürfnisse zu reden und zu gucken, ob die miteinander vereinbar sind und wenn sie es nicht sind, muss halt geguckt werden, wie wichtig sind sie, kann man trotzdem noch miteinander weitergehen oder ja, ist es dann hier das Ende, weil das Bedürfnis zu wichtig ist und ich das aber in dieser Beziehung nicht befrieden kann, nicht verwirklichen kann. Und um auch nochmal drauf zurückzukommen, es macht ja schon auch was mit der Intimität, ob man ehrlich ist oder nicht. Also mhm. diese ganze Vertrauenskiste. Und nicht zuletzt bedeutet so ein Betrug ja eben auch ein Machtungleichgewicht.
Das war eigentlich was anderes. Hat dann mit Eifersucht nichts zu tun. Es hatte nur was zu tun mit Naivität, dass ich einen Mann geheiratet hatte, der sehr viele Beziehungen nebenher hatte, die ich aber nicht bemerkt habe. Und wenn andere so Andeutungen gemacht haben, habe ich das nicht geglaubt. Habe dann den Beteuerungen meines Partners und den Tränen des Partners geglaubt. Und das war im höchsten Grade naiv und ja, wundert mich heute, dass das so, ja, dass das so lange, so sehr lange so laufen konnte. Also das fing schon beim Kennenlernen an, beim Studium setzte sich fort einen Tag vor der Hochzeit und setzte sich fort in den vielen Reisen, Tramptouren, die wir gemacht haben. Und auch während der Arbeitsphase, wo er als Lehrer gearbeitet hat, gab es diese, ja, wie soll ich sagen, nicht Techtelmechtel, aber diese Anbandelungen mit Schülerinnen. Das habe ich aber erst in einem Heft bemerkt, dass ich in den Badeofen stecken wollte, weil es als Papier zum Anzünden da war. Und das war also schon, als ich kurz bevor ich die gemeinsame Wohnung verlassen habe.
Ja, in der Hinsicht finde ich, ist es auch interessant, mal zu fragen, worum es beim Betrügen eigentlich geht. Also hier klingt es ja wirklich sehr nach so einem Machtverhältnis, was darüber aufgebaut wird, oder auch nach so einem bestimmten Bild von Männlichkeit. Also was wir ja auch in der letzten Staffel hatten, dass Männlichkeit oder dieses Bild von Männlichkeit in unserer Gesellschaft irgendwie mit dem Anspruch einhergeht, möglichst viel mhm. Sex zu haben und mhm. immer Bock zu haben und so weiter. Und dass es eben dann Typen gibt, die glauben, das bedienen zu müssen, um sich irgendwie mächtig, mhm. erfolgreich, also und letztlich dann eben männlich zu fühlen. Mhm. Genau, aber über das Thema Macht und auch so toxische Beziehungen reden wir auch in einer anderen Folge nochmal.
Ja, aber nochmal zurück, das führt ja wiederum auch dazu, dass Eifersucht begünstigt wird. Also allein diese Erzählung, die da existiert, mhm. selbst wenn Typen dann gar nicht so danach handeln oder so. Aber ich habe auch mal darüber nachgedacht, dass meine Eifersucht durchaus auch, beziehungsweise diese Wachsamkeit oder meine Eifersucht schon auch mit so einem Männlichkeitsbild, was sehr stark bei mir ist, zusammenhängt, also immer noch ist, dass ich eben auch denke, dass er ja quasi immer und ständig allzeit bereit ist zum Sex mit einer anderen Frau und ich ihn deswegen so voll bei der Stange halten muss. Also ich muss gut aussehen, witzig sein, muss guten Sex abliefern. Ja, also statt mich so auf mein Begehren zu konzentrieren, eher so zu gucken, was macht er, wie guckt er, was will er? Also auch immer so attentive sein ihm gegenüber und seinen Bedürfnissen und ja, die ja. schon erahnen.
Ja, und ich glaube, weil wir hier so viel auch so in heteronormativen Beziehungen sprechen, ich glaube trotzdem auch, dass diese Logik, dass eine Person irgendwie dann auch, keine Ahnung, triebhafter wäre oder männlicher wäre oder mhm. diese Männlichkeitsideologie irgendwie so besteht, ich glaube, das trifft auch für andere Beziehungen zu.
Ja, voll gut, dass du das ansprichst. Wir hatten ja auch unter unseren InterviewpartnerInnen beispielsweise ein lesbisches Paar und da hatte sie beispielsweise auch gesagt, dass bestimmte Dinge so in ihrer Beziehung eben nicht laufen, weil sie keine klassische Hetenbeziehung mhm. führen. Und ich kann mir schon noch vorstellen, dass so ein paar Hetendynamiken, wie es ja auch das Wort schon sagt, eben eher in ja. Hetero-Beziehungen vorkommen.
Ja, ich finde es ganz interessant, auch so das so im Blick zu haben, weil ich auch sagen würde, insgesamt verändert sich ja ganz viel momentan, zumindest hier, wo wir leben, in so Beziehungsdynamiken. Und ich würde sagen, auch wenn wir nochmal so zurückgucken, warum betrügt man? Ich glaube, ganz viele Menschen haben einfach auch Seitensprünge, weil sie so ein ganz klares Bedürfnis nach mehr als einem oder einer Sexualpartnerin haben. Genau, aber auch darüber reden wir ja in der nächsten Folge, wo es um Monogamie und Polyamorie geht, nochmal ausführlich.
Ja, Aber weiter, also wir haben uns jetzt viel so Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Konkurrenz, aber auch Misstrauen versus Vertrauen angeguckt in diesem Kontext. Aber um nochmal ein klassisches Motiv auch nochmal hervorzuheben, ist die Angst. Also Angst, dass man den Partner, die Partnerin an jemand anderes verliert oder dass es nicht mehr so schön ist oder irgendwer anders spannender ist oder dass irgendwem in der Beziehung was fehlt, was man nicht geben kann und so weiter.
Also ich dachte, oh Gott, sie mehr, also sie hatte viel mehr Erfahrung. Ich bin also super unerfahren und dann merkst du, wie langweilig das mit mir ist.
Ich würde sagen, am Anfang hat Eifersucht eine geringere Rolle gespielt, weil wir irgendwie so krass verknallt und verliebt ineinander waren, dass irgendwie klar war, wir sind beide völlig aufeinander fixiert, so niemand anders ist, kommt in unser Sichtfeld. Dann so nach der ersten hormonell übersteuerten Phase war Eifersucht ein größeres Thema, weil wir uns, glaube ich, so ein bisschen überwältigt davon waren, dass wir uns so gut finden und da irgendwie das Gefühl haben, wir bleiben jetzt, glaube ich, so richtig ernsthaft zusammen und es könnte auch so sein, dass wir das in Anführungsstrichen für immer tun. Und dann haben wir, glaube ich, beide ein bisschen Angst davor gehabt, dass das dann doch nicht mehr so sein könnte und waren dann irgendwie eifersüchtig auf Menschen. Und dann dann hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass er eifersüchtiger geblieben ist, als ich es jetzt bin. Ich glaube, ich bin weniger eifersüchtig als er.
Was glaubst du, womit das zusammenhängt?
Also ich glaube, einerseits hängt es damit zusammen, dass ich irgendwie mehr so diejenige bin, die sich halt immer mal in irgendwen anders verknallt und dann immer gleich irgendwie so ein Gefühl von, wird das jetzt gefährlich oder so, bei uns beiden auch aufgemacht wird. Also ich bin mir immer relativ schnell sicher, dass das ja irgendwie voll entspannt alles ist und für ihn ist das verständlicherweise nicht so entspannt wie für mich, weil er ja nicht meine Gefühle so sehen kann. Und ich bin immer so, solange ich hier bin, bin ich ja bei dir. Also ich trenne mich ja, wenn ich von dir weg will, so ungefähr. Und er hat diese Begegnungen nicht so oft wie ich, oder er funktioniert da irgendwie anders. Also muss ich mir da auch einfach so de facto weniger Sorgen machen. Außerdem bin ich halt einfach so krass cool. Wer will schon den anders als mich?
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall von uns geklaut, oder?
Ja, ich habe es ihr vorher gesagt, dass ich sagen soll. aber ich kenne es auch, dieses Umschlagen in, wenn dann halt jemand anderes da ist, selbst schuld, so eine coole Person wie mich, wird die andere Person sowieso nie wieder treffen. aber wenn wir mal weitergehen, wir haben jetzt viel über das Gefühl an sich gesprochen, aber es ist ja auch so, dass nicht alle Menschen gleich eifersüchtig sind und dass ja auch überhaupt nicht so gesetzt ist, dass man überhaupt eifersüchtig ist, weil manche behaupten ja von sich zum Beispiel, dass sie es gar nicht sind.
Würdest du sagen, dass du ein eifersüchtiger Mensch bist?
Nein.
Also ich bin nicht eifersüchtig, war es auch irgendwie noch nicht so wirklich. Du hast mir damals zum Beispiel erzählt, dass du jemanden hattest in der Zeit, wo wir zusammen waren, obwohl du es mir nicht gesagt hast. Und du hast damals gedacht, boah, wenn ich ihnen das jetzt erzähle, das war auch jemand, den ich kenne, so, der wird übelst sauer sein und du hattest übelst Angst davor. Und ich so, okay. Na cool, hat es mir Spaß gemacht, war es gut. Und ich gleich so gefragt habe, wie war es so? Und mich eher dafür interessiert, wie du es empfandest, so. Und ob es für dich schön war, aber jetzt gar nicht das Gefühl hatte, für mich so.
Ja, und insofern kann man sich schon fragen, woran das liegt, dass manche Leute es so sehr sind und andere gar nicht. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Ansätze, das zu erklären.
Im Zuge dieser ganzen Thematik und meiner eigenen Beziehungskonzepte natürlich auch so Podcasts gehört, habe Bücher gelesen, habe und so weiter. Und da so eine Psychologin darüber gesprochen hat. Und ich komme ja sogar aus dem Bereich, ich bin ja Evolutionsbiologin quasi und habe mir die Frage natürlich auch schon gestellt. Die hat da eine klare Antwort drauf. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das so hundertprozentig auch so sehe. Ne? Ich sag mal so, ne? Die sagt halt, das ist in uns angelegt, dass wir monogam leben mit gelegentlichen Seitensprüngen. So, das ist so die Hauptaussage erstmal. Und dann begründet sie das evolutionär so, dass wir halt quasi eine Verliebtheitsphase haben, in der finden wir einen Partner oder eine Partnerin, haben extrem viel Sex, weil dann die Hormone verrückt spielen und man sich total körperlich anziehend findet und dann natürlich die Chancen erhöht, dass man sich reproduziert, ne? Mhm. Und gleichzeitig auch quasi damit diese Wahl trifft, oh, du bist die Person, mit der möchte ich jetzt Kinder haben, weil ich bin so verliebt in dich und der Fokus ist on you halt, ne? Da gibt es jetzt keine anderen in dem Moment, ne? Das kennt man ja, wenn man verliebt ist, guckt man nicht so viel nach rechts und links, ja, ne? So. Gut, aber wenn diese Phase dann einmal überschritten ist, dann kommt quasi die Liebe und die ist nicht mehr so, oh, wir wollen nur noch ins Bett steigen miteinander, weil wir haben ja jetzt eine andere Aufgabe, nämlich uns ums Kind kümmern und das ist jetzt gerade, da ist der Fokus drauf. Und da können wir jetzt nicht unser Kind vernachlässigen, weil wir die ganze Zeit rumvögeln. So, ne? Genau. Und dann, wenn dann aber diese Routine und das Kind dann quasi versorgt ist und so weiter, hat man natürlich immer noch diesen Reiz von außen. Und hin und wieder, wenn man da in Anführungsstrichen schwach wird, gibt man sich der Sache mal hin, aber eher so in gelegentlichen Seitensprüngen halt nichts Großes. Und sie hat auch gesagt, dass Eifersucht quasi ein Gefühl ist, was daher rührt, dass man halt auch das verteidigen will, was man da hat. Ne? Da kommt jemand und will da irgendwie Anspruch erheben und das will ich nicht, deswegen gibt es dieses Gefühl der Eifersucht. Aber ich finde es irgendwie sehr schwierig, das irgendwie durch, keine Ahnung, Evolution zu begründen, wie sich so Gefühle ausgebildet haben. Ne? Zumal die ja auch super, super facettenreich sein können. Es gibt Menschen, die sind super eifersüchtig, extrem drüber. Andere sind es nicht. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie, also vom evolutionären Gedanken her, ob ich da jetzt so mitgehe.
Ja, ich muss sagen, ich glaube da auch nicht so richtig dran. Also weil ich denke, dass das schon auch klar kulturell bestimmt ist. Also und wir nun mal in einer patriarchalen Gesellschaft leben, die irgendwie über Eigentumsverhältnisse strukturiert ist. Mhm. Und in der auch aufwachsen und Eifersucht, so wie sie bei uns existiert, gar nicht überall vorkommt.
Ja, ich denke auch kulturell, aber vor allem auch durch so individuelle Sozialisation. Und das ist ja, findet ja auch nicht losgelöst von der Gesellschaft statt, sondern man bekommt da ja auch die Regeln und so weiter schon mit auf den Weg. Aber ich glaube eben vor allem, dass Eifersucht viel über individuelle Verletzungen und viel vor allem über uns selbst, also die wir die Eifersucht empfinden, aussagt.
Mhm. Ja, und vielleicht auch viel darüber aussagt, welche Bindung man eigentlich in seiner Kindheit erfahren hat.
Ich habe so ein bisschen, es ist nicht so, dass mein Puls jetzt nicht ein bisschen höher geht, wenn ich das höre. Es ist schon so, dass es vielleicht 10 Schläge schon, aber auch nicht mehr. So.
Woran liegt?
Ja, frag mal einen Sexualwissenschaftler, wer vielleicht das ist. Ich denke, das ist vielleicht genetisch oder so, oder das ist eine Erziehungssache. Ich weiß es nicht. Kindliche Bindung vielleicht.
Ja.
Also ein wenig enttäuscht worden, man hat immer das Gefühl, ja, eigentlich bin ich irgendwie safe so. Und
ich glaube, das liegt daran, dass ich eine sehr gute Kindheit und eine sehr schöne Jugend hatte. Und dass ich außerdem ja, selbst so in pubertären Zeiten oder so nie so einen Identitätsstruggle hatte, sondern eigentlich immer Dinge hatte, über die ich mich sehr stark identifiziert habe.
Ja, und das hat uns ja auch viel beschäftigt im Vorfeld, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, dass in den Interviews häufig herauskam, dass Männer irgendwie gar nicht so wirklich eifersüchtig sind und wir uns auch da gefragt haben, woran das eigentlich liegt.
Aber ist das dann sozusagen ein typisch männliches Privileg? So?
Ich glaube auch.
Wir hatten neulich auch eine Freundin, die hat erzählt, dass sie eben auch nicht so eifersüchtig ist.
Ich glaube
ist,
das
so.
Auch nicht. Das
da haben wir auch viel drüber gequatscht. Du warst neulich noch so.
Es hat aber tatsächlich auch in meiner Erfahrung nichts mit männlich-weiblich zu tun. Also überhaupt gar nicht. Das ist wirklich Persönlichkeitsding.
Männer sind super, ich meine diese sogenannten Ehrenmorde oder so. Gut, das sind aber eine andere Machtverhältnisse.
Das ist nochmal anders, aber ich kenne es trotzdem auch von Männern, die sehr eifersüchtig sind. Also das kenne ich schon auch.
Insofern kommt jetzt unsere These. Eifersucht ist eine Überkompensation von Unsicherheiten und Ängsten. Diese können mit mangelhaften Bindungs- bzw. Zugehörigkeits- sowie anderen schlechten Erfahrungen, die unseren Selbstwert verletzen, zu tun haben. In einer frauenfeindlichen Gesellschaft erfahren Frauen
bzw. Personen, die nicht als männlich wahrgenommen werden,
eine stärkere Bewertung, Abwertung und Ablehnung ihrer Körper- und Verhaltensweisen, was wiederum zu stärkeren Selbstwertproblemen und daher auch zu Eifersüchten führen kann. Männer wiederum überkompensieren die Angst, den Männlichkeitsbildern von Stärke und Potenz nicht zu entsprechen.
Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende dieser Folge. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie Eifersucht eigentlich in der Gesellschaft legitimiert ist, beziehungsweise, dass es in der Gesellschaft immer noch viel okay ist, eifersüchtig zu sein und teilweise auch verlangt wird und warum wir das aber sehr problematisch finden, um uns dann schließlich auch damit zu beschäftigen, wie man denn nun eigentlich adäquat mit Eifersucht umgehen kann und wie das eben auch einen Prozess in der Beziehung auslöst und wie Paare vielleicht auch darüber hinwegkommen und das lösen können.
In diesem Sinne, ja, es ist ja auch wieder Weihnachten und wir müssen Geschenke für unsere Liebsten kaufen. Und ich habe ja mittlerweile 3 Kinder, ich muss sehr viele Geschenke kaufen. Also raus mit den Radatten und ruf auf unser PayPal-Konto. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, bleibt stabil, lasst euch boostern, wenn es dran ist. Und ja,
bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge. Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. If you see me coming, better step aside. Lord, a man did, Lord, a man died. Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte Damm. Another day older and deeper in debt. Then, baby, don't you call me, 'cause I can't go. I'll